Klimakrise, Waldsterben, Artenschwund. Man könnte verzweifeln. Oder die Sache ganz anders betrachten, nämlich so wie unser heutiger Gesprächsgast Professor Andreas Braun. Trotz widriger Bedingungen gibt es nämlich vieles, was überlebt, was resilient ist. Warum ist das so? Welche Faktoren begünstigen es, dass ein Ökosystem gedeiht oder auch eine Gesellschaft oder eine Kultur? Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Professor Braun.
Hallo.
Herr Braun, Sie haben an der Universität Kassel eine Professur für Mensch-Umwelt-Interaktion. In drei einfachen Sätzen, was erforschen Sie da?
Mensch-Umwelt-Interaktionen beschreiben sämtliche Zusammenhänge zwischen unseren natürlichen Lebensgrundlagen, unserer natürlichen Umwelt und unserem eigenen Dasein und Handeln in alle möglichen Richtungen. Also zum einen, wie hängen wir ab von Ökosystemen, von der Bereitstellung deren Dienstleistungen, und zum anderen eben auch, wie wirken unsere Handlungen wieder auf Ökosysteme zurück. Ja, und da gibt es eine ganz große Vielzahl an Ansätzen, die auf unterschiedlichen Ebenen, also zum Beispiel von kleineren Gemeinschaften bis hin zu ganzen Kulturen, untersuchen, wie dieses sich gegenseitig Bedingen dann konkret aussieht.
Habe ich das eben eingangs richtig beschrieben, dass Sie in Ihrer Forschung weniger den Fokus legen auf Dinge, die verschwinden oder in Gefahr sind zu verschwinden, oder auf die problematischen Randbedingungen, die dazu führen, dass sie verschwinden, und eher auf das, was bestehen bleibt, also was für Faktoren es gibt, dass etwas resilient ist?
Genau, das stimmt so. Ja. Wobei das Ganze als Zukunftsprojekt auch angelegt ist. Ich selbst komme aus der sozialökologischen Resilienzforschung. Resilienz ist aber ein Begriff, der in sämtlichen Disziplinen im Moment benutzt und diskutiert wird. Und ich sehe jetzt einfach hier in Kassel aufgrund der großen Vielfalt und Breite der Nachhaltigkeitsforschung hier eine Chance, jetzt auch über meinen eigenen Horizont rauszudenken und umfassender danach zu fragen, was sind denn die Mechanismen, die dazu führen, dass bestimmte Dinge erhalten bleiben, während vieles verloren geht. Ja, also das können auch Mechanismen sein außerhalb der Mensch-Umwelt-Forschung im engeren Sinn, wie zum Beispiel die kollegiale Arbeitsgruppe von einem guten Kollegen von mir, die zu Eigenrechten der Natur forscht, also zu einem juristischen Mechanismus, Ökosysteme oder Sozialökosysteme zu schützen und zu verteidigen, der sehr erfolgreich ist, ja, in vielen Ländern auch gegen große Machtgefälle durchsetzt, dass zum Beispiel Flüsse, Wälder und so weiter erhalten bleiben. Wir haben Beispiele, dass ganze Staudammprojekte abgebrochen wurden, weil nachgewiesen werden konnte, dass dieser Staudamm eine einzige Fischart zum Aussterben bringt. Und das sind eben gute Hoffnungszeichen, dass es eben doch viele Mechanismen gibt, die auch Dinge erhalten.
Können Sie noch weitere Beispiele bringen? Also dieses, was Sie gerade sagten, Staudamm, oder ich meine auch in Spanien hat so ein See oder eine Lagune so Rechte bekommen, ne, oder zugesprochen bekommen. Das sind ja vielleicht dann Faktoren, die auch von außen kommen, also die wieder vom Menschen so kommen. Aber gibt es so Beispiele für systeminnewohnende Faktoren, die,
ja,
die
klar,
stabilisieren?
Die gibt's auch. Also Eigenrechte der Natur ist ein Mechanismus. Ja, da gibt's auch noch weitere Mechanismen, nämlich zum Beispiel die klassische Ökosystem-Governance, für die natürlich Elinor Ostrom bekannt ist, anhand deren sie aufzeigt, dass es eben lokale Selbstorganisationsmechanismen gibt, die Ressourcen schützen, dauerhaft erhalten, obwohl man vermuten müsste, dass diese übernutzt werden. Ja, also normalerweise war die Argumentation immer, Gemeingüter werden klassischerweise übernutzt.
Das Allmende-Problem.
Das Allmende-Problem, korrekt. Und Ostrom zeigt eben auf, dass es eben gar nicht der Regelfall ist, sondern dass es sehr oft gelingt, Ressourcen dauerhaft nachhaltig zu managen, und zwar ohne zentrale Steuerung. Und Eigenrechte der Natur wären ja eine juristische, also zentrale Steuerung. Ja. Und da gibt's mit Sicherheit mit die besten Beispiele Agroforst oder Agroökosysteme, ja, wo man eben durch Diversifizierung, durch lateralen Wissenstransfer zwischen Landwirtinnen es schafft, Biodiversität zu erhalten, Böden gesund zu erhalten und trotzdem genug Lebensmittel zu produzieren, um alle satt zu kriegen und auch noch unabhängig zu sein von großen Agrarkonzernen im Bereich Saatgut und Pflanzenschutzmittel.
Und welche Faktoren würden das begünstigen? Ist das einfach die Größe von so einem System oder einer Gruppe? Oder gibt es da noch weitere Faktoren, die zum Erfolg beitragen?
Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die sowohl die Selbstorganisation betreffen, zum Teil auch die Gruppengröße, die Ökosystemfaktoren betreffen, auch das Wirtschaftssystem betreffen. Und einige ökologische Faktoren, da möchte ich eigentlich einen herausstellen, und das ist eben die Diversität. Wenn wir die Natur, was auch immer das ist, anschauen, dann sehen wir vor allem eins, wir sehen Diversität. Ja? Und das ist genau das, was klassische industrielle oder agrarindustrielle Systeme ersetzen und eine andere Zielgröße, nämlich die maximale Produktivität, in die Mitte stellen. Und das tun Ökosysteme nicht. Ökosysteme produzieren nicht dauerhaft immer mehr. Ja? Ökosysteme wachsen von ihrem Bestand her bis zu einer bestimmten Biomasse, die dann in so einer Art Steady State gehalten wird, sich also über den Dauer der Zeit nicht verändert. Und da können wir viel von der Natur lernen. Und eine zentrale Steilgröße ist eben die Diversität von Tierarten, Lebensarten in Ökosystemen.
Also man könnte das jetzt aktuell auch sehen vielleicht bei Geflügel, oder? Also wenn man sagt, man hat so riesige Geflügelfarmen mit einer Geflügelsorte, die ist natürlich auch besonders anfällig für so einen Krankheitserreger, der jetzt irgendwie einmal durch Europa peitscht.
Ja.
Und also natürliche Systeme könnten das besser ausgleichen und regulieren. Ne?
Natürliche Systeme würden es dem Krankheitserreger schwerer machen, weil Krankheitserreger auf Wirte spezialisiert sind und diese Wirte auch finden müssen. Ja, und hochverdichtete Geflügelfarmen, da sitzt natürlich ein beklagenswerter Wirt neben einem anderen. Das macht es dem Krankheitserreger denkbar leicht. Also in natürlichen Ökosystemen wäre die Anzahl der Wirte geringer, die Chance von einem Wirt auf den anderen überzuspringen geringer. Und damit sehen wir eigentlich schon, was ich auch mit dem Beispiel Diversität betonen wollte. Die Natur tendiert nicht zur Monotonie. Ja, sondern das ist was der Mensch tut, um Effizienz in dem Sinn und Produktivität zu steigern. Ja. Und dann muss er überkompensieren, ja, durch präventive Antibiotikagabe und so weiter und so fort.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, das betrifft oder bezieht sich oder trifft zu auf Systeme, auf ökologische Systeme, aber auch soziale oder wirtschaftliche Systeme. Das kann man auch übertragen aus den Biotopen heraus auf die Gesellschaft?
Ja, genau, da gibt es ja interessante Ansätze, und zwar sowohl in der Agrarwirtschaft, da ist es eben die Agroökologie, Agroecology, und es gibt auch Überlegungen für Industriesysteme, nämlich die Industrial Ecology, da habe ich auch ein Projekt mal dazu durchgeführt, in dem man versucht, diese Ökosystemmechanismen in diese menschlichen Systeme rein zu kopieren. Und Agroecology basiert auch auf der darauf, die Diversität zu erhöhen. Man kombiniert dann eben verschiedene Feldfrüchte auf derselben Fläche miteinander und versucht, die Systeme so resilient zu machen. In der Industrial Ecology versucht man, Reststoffe von Produktionsprozessen eines Unternehmens als Inputstoffe eines anderen Unternehmens zu nutzen. Ja, und es fällt unter das Schlagwort Zirkularisierung. Ne? Wir wissen, ungefähr 60% der aufgewendeten Ressourcen enden nicht im finalen Produkt, sondern gehen in der Produktion irgendwo verloren. Und jetzt kann man sagen, in dem und dem Produktionsprozess bleibt etwas übrig, das kann ein anderes Unternehmen wieder nutzen. Dazu arbeiten auch in Kassel verschiedene KollegInnen, und Beispiele auch in einem kleinen eigenen Projekt, das wir durchgeführt haben, ist zum Beispiel da in Argentinien. Die Textilindustrie erzeugt sehr viel Verschnitt, ne? Also Reststoffe von Kleidung, und die hat man dann wieder in Bauprojekten genutzt, ne? Zum Beispiel zum Erschaffen von Wandpaneelen, Isolierstoffen, die eben diese Materialien nutzen, statt neue Primärmaterialien zu nehmen. Das ist im Prinzip so eine Art Reökologisierung unserer Produktionsweisen.
Ja. Sie sind als Forscher natürlich gehalten, das kühl zu analysieren, aber haben Sie nicht auch das Gefühl manchmal, dass Sie sowas wie Hoffnung verbreiten mit dem, was Sie da rausfinden?
Meine Antwort wäre, ich hoffe es. Ja? Und zunächst ist da mal eine Präambel wichtig. ich möchte nicht nahelegen, dass die Probleme, die wir haben, nicht sehr, sehr ernsthaft sind. Ja, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Umweltverschmutzung, der Rückgang der natürlichen Lebensgrundlagen und die Verschärfung der damit entstehenden sozialen Konflikte sind ernstzunehmende Probleme, die man nicht kleinreden darf. Darum kann es nicht gehen. Sondern meine Frage ist, was kann jetzt durch dieses Chaos hindurch in die Zukunft führen? Das ist ja immer die Frage der Nachhaltigkeitsforschung. Also mit welche Mechanismen können wir finden und stärken, um diese Probleme langfristig abzumindern? Darum geht's, nicht um ein blauäugiges, alles ist gut oder so. Ja. Wissenschaft macht den meisten Menschen tatsächlich wenig Hoffnung, ja, weil einfach Fakten normalerweise für unser Handeln nicht sehr leidgebend sind. Da ist eigentlich die Umweltpsychologie relativ klar. Man erwartet immer, man muss den Leuten die richtigen Fakten geben, dann tun die auch das Richtige. Wenn das so wäre, müsste ich ja nur sämtliche WissenschaftlerInnen der Welt über die Folgen des Rauchens und des Bewegungsmangels aufklären und dann würden die alle plötzlich rauchfrei sein und joggen gehen. Tun die aber nicht, ne? Sondern die wissen, da geht's, sieht man, man weiß die richtigen Fakten und verhält sich trotzdem nicht dementsprechend. Was Hoffnung gibt, sind Best Practices, sind gelingende Beispiele und sind Selbstwirksamkeitserwartungen, Erfahrungen. Ja, da lässt uns die Politik leider immer wieder im Stich, indem sie immer wieder die aktuelle Krise, die sehr kurzfristig gerade ist, vor die globale Krise priorisiert. Da fühlen wir uns also ein Stück weit alleingelassen. Aber diese Selbstwirksamkeitserfahrung, ja, und das, diese Gelingenserfahrung, die natürlich auch auf wissenschaftlichen Projekten beruhen kann, die kann Hoffnung stiften. Und da versuchen wir natürlich, unsere Studierenden abzuholen und sie zunehmend einzubringen in projektbasiertes Lernen und so weiter, damit sie diese Selbstwirksamkeitserfahrung machen können.
Wie wichtig ist Ihnen das als Wissenschaftler und wie wichtig ist das, können Sie vielleicht feststellen, bei den Studierenden so einen positiven Ansatz zu wählen?
Innerhalb der Wissenschaft, glaube ich, oder innerhalb der Nachhaltigkeitswissenschaft und der sozial-ökologischen Wissenschaft, auch der Klimaforschung, gibt es ein bestimmtes Segment von WissenschaftlerInnen, die zu dem Schluss kommen, dass das reine Schaffen von Fakten uns nicht weiterführt und zunehmend aktivistisch werden. Ne? Man nennt es Scholar Activism. Und ich persönlich bin auch überzeugt davon, dass allein die wissenschaftlichen Publikationen und Daten und Fakten die Probleme nicht lösen. Ja? Sondern dass man in eine Anwendung reinkommen muss und dass auch die Wissenschaft nicht mehr an dem Punkt steht, wo sie sagen kann, wir machen die Fakten und das Handeln, das müssen dann alle anderen machen. Ne? Da versucht man ja reinzuwirken mit Scholar Activism, mit transformationaler Forschung, transdisziplinärer Forschung im Zusammenhang mit der Gesellschaft. Und da ist es mir auch wichtig, an einem anderen Wissenschaftsverständnis zu arbeiten, dass wir eben doch auch eine stärkere normative Haltung auch zeigen. Ja, weil wenn KlimaforscherInnen sehen, dass ihre Ergebnisse konstant ignoriert werden, ist nachvollziehbar, dass die irgendwann nicht mehr stillhalten wollen. Bei den Studierenden halte ich es für essentiell, weil wir immer mehr Ängste erleben. Wir erleben eine Zunahme von Klimaängsten und so weiter. In dramatischem Ausmaß und Angst lähmt. Und Lähmung ist das Letzte, was wir brauchen können. Ja, und darum ist die Frage, mit welcher Haltung kommt man in die Aktivierung? Ja, da gibt es verschiedene Zugänge, aber eben dieser Zugang, den Sie ansprechen, der Hoffnung, ist da auch ein wichtiger.
Stichwort Studierende. Wir sind jetzt gerade am Anfang des akademischen Jahres, des Wintersemesters und an der Universität Kassel haben neue Studiengänge begonnen mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt. Das ist was überregional Beachtetes. Das ist ein ganzer Strauß, ungefähr ein Dutzend Studiengänge. Sie haben jetzt vielleicht schon einen ersten Eindruck gewonnen von den Studierenden in den ersten Tagen. Wie ist der Eindruck?
Ja, wir sind total glücklich. Und zwar zuerst mal, dass natürlich die Anzahl der Personen, die sich auf die nachhaltigkeitsbezogenen Studiengänge beworben hat, deutlich höher ist, als man das erwartet hatte. Und dass es sich auch qualitativ unterscheidet insofern, als dass die Studierenden von weiter her kommen. Beides waren ja Ziele, die auch dieses Profilbild Nachhaltigkeit angestrebt hatte. dass man eben zum einen die Zahlen erhöht und zum anderen überregional rekrutiert. Und dass das jetzt schon so gut gelingt, finde ich total toll für die Universität. Von der Kohorte her, so wie ich die Studierenden wahrnehme, sind die sehr aktiv, motiviert und mit einem Veränderungswillen ausgestattet. Die nehmen auch sehr aktiv an den Events im Kassel-Institut und in den Ringvorlesungen und so weiter teil. Und da kann ich nur Positives berichten.
Wunderbar, das passt ja zum Thema des Gesprächs, wenn wir mit so einem guten, schönen Eindruck aussteigen können von den Leuten, die danach kommen an die Universität. Vielen Dank, Herr Braun, für das Gespräch.
Danke.